Ich darf Sie durch meinen Vortrag begleiten. Neuritis nervi optici, das Thema. Auch die Neuritis ist nicht so häufig, aber wir sehen doch, haben wir vorher in der Tabelle gesehen, relativ viele Patienten mit der Erkrankung. Primär eine Erkrankung, die vorwiegend die Frauen betrifft und eine charakteristische Altersverteilung hat, also im mittleren Alter. Die Symptomatik ist sehr typisch bei einer typischen Neuritis. Untypische kommen dann später dazu. Also es ist charakterisiert meistens durch eine einseitige, superakute Sehverschlechterung über mehrere Stunden, Tage, manchmal mit auch ein bisschen Lichtphänomenen vorher. Gesichtsfeldausfall in verschiedener Art, meistens diffus über das zentrale Gesichtsfeld. Typischst ist ein Bewegungsschmerz, das heißt, einseitige Sehverschlechterung mit Bewegungsschmerz und relativem afferenten Pupillendefekt ist fast immer eine Neuritis. Klassisch ist auch beschrieben das Uto-Phänomen, eine Verstärkung der Beschwerden bei Körpererwärmung, Anstrengung, Warmduschen, Sauna etc. Die Papille ist meistens unauffällig. Das geflügelte Wort, der Arzt sieht nichts und der Patient sieht nichts, ist bekannt. Generell kann man sagen, dass die Erkrankung eine gute Prognose hat, selten bleibende Schäden zurückbleiben, zumindest keine relevanten, manchmal reduzierte Kontrastempfindung, Farbempfindungsstörung oder auch ein leichter, relativ afferenter Defekt der Pupille. Generell die Erkrankung ist sehr häufig mit einer, oder relativ häufig mit einer MS assoziiert, deswegen ist auch die Diagnostik in diese Richtung zielführend für die Patienten. Der Verlauf ist eine akute demyelinisierende Entzündung in den Nervenfasern im Nervus opticus oder auch manchmal dahinter. In welchem Bereich das liegt, ist ganz verschieden, anterior, posterior, meistens eher retropulpär, deswegen sieht das CNF klassischerweise normal aus. Einen phasischen Verlauf über mehrere Wochen, kurzer Anstieg und dann eine kontinuierliche Verbesserung. Die meisten Patienten erreichen einen normalen Visus und nur in sehr seltenen Fällen ist eine bleibende, schwere Visusverschlechterung, die zurückbleibt. Es entsteht natürlich durch Zellschäden ein bisschen ein Vernarbungsprozess im Verlauf des Sehnervens, eine Gliose, und die drückt sich dann auch im Verlauf als axonale Degeneration an der Papille aus mit einer sektoriellen Ablassung. Die temporalen Fasern sind hier bevorzugt betroffen. Da gibt es eben die Hypothese, dass die besonders empfindlich sind aufgrund ihrer erhöhten Energiebedarfs von der Fovea her und ihrer kleineren Durchmesser und sehr hohen Mitochondrienanzahl. Also hier ist die Energieversorgung eine sehr heikle, was auch bei anderen Erkrankungen ein Problem darstellt. Hier ein paar Beispiele aus Patienten mit einem typischen Gesichtsfeldausfall, relativ groß, zentral, zentrozykal oder diffus. Relativ häufig, aber es gibt auch andere Konfigurationen. Wir kennen auch Patienten mit gutem Visus, also zentraler Gesichtsfeldfreiheit ohne Defekt, aber einen deutlichen Gesichtsfeldausfall. Auch vergrößerter blinder Fleck kommt vor ab und zu bei der Diagnostik einer Neuritis. Farbsehstörung im Panel D15, ganz klassisch, anarchisch meistens. Im OCT doch bei einem Drittel der Fälle, wenn man es genau betrachtet, eine geringgradige Schwellung der Nervenfasern, wo man dann in die Differentialdiagnostik einer Papillenschwellung natürlich hineingehen muss. Pattern VEP hilft uns manchmal bei unklaren Fällen weiter, ist aber eher eine unspezifische Untersuchung des Sehtrakts bzw. der vorderen Sehbahn im Nervus opticus, aber typischerweise eben auch verlängerte Latenzen zu finden bei einer Neuritis. Die neurologische Symptomatik sollte natürlich bei Patienten mit einer Sehnerventzündung abgeklärt werden, ob es Zeichen für eine generalisierte entzündliche Erkrankung gibt, eine MS. Und wegweisend ist ja natürlich auch eine MR-Untersuchung mit Schädel und Orbiter, um einerseits natürlich auch andere Diagnosen auszuschließen, sei es Raumforderungen oder andere Prozesse in der Augenhöhle und eben entzündliche Herde im ZNS, weil die auch einen prognostisch wertvollen Hinweis liefern, wie weit ist dieser Patient jetzt schon in der Erkrankung fortgeschritten, was jetzt die Behandlungsoptionen auch betrifft von der neurologischen Seite aus. Hier sind typische Beispiele, periventrikuläre entzündliche Läsionen und eine Anfärbung des Nervus Opticus unter Gadolinium-Gabe. Die Assoziation mit der MS ist eine deutliche. In 20% von MS-Patienten kommt eine Neuritis als Erstsymptom vor. Das heißt, da sollte man schon auch die Diagnostik einleiten in die Richtung. Das Risiko einer MS nach 15 Jahren wurde in einer großen Studie, Sie kennen das wahrscheinlich auch, das ist die Optic Neuritis Treatment Trial Studie in Amerika, die schon eine lange Beobachtungsdauer hat, wurde angeschaut. Also 15 Jahre Risiko 50%, das ist ja doch beachtlich. Bei atypischer Neuritis, also nicht den klassischen Zeichen, wie wir es vorher durchgesprochen haben, ist das Risiko natürlich geringer, weil das meistens dann keine richtige Neuritis ist, sondern eben was anderes. Ohne Läsionen im MR ist das MS-Risiko geringer natürlich, mit Läsionen relativ hoch. Die oligoklonalen Banden sind auch in der Liquoranalyse ein relativ wichtiger prognostischer Faktor, aber das ist dann natürlich auch eher eine Domäne der Neurologie, wie die dann den Patienten weiter abklären. Als Augenärzte sieht man im Verlauf einer Neuritis meistens eine deutliche Verbesserung im Gesichtsfeld, aber immer wieder auch deutliche Schäden im Verlauf in den inneren Netzhautschichten. Also Gesamtretinadicke wird natürlich geringer aufgrund des reduzierten Nervenfaser, Ganglienzellen und auch plexiformen Zellkonvoluts. Besserung nach 6 bis 8 Wochen häufig. Wenn nicht, dann muss man sich was anderes überlegen und weitere diagnostische Schritte einleiten in den meisten Fällen. OCT bei MS ist aber auch ohne Neuritis reduziert. Das heißt, wir sehen sehr viele Patienten, die eine MS-Erkrankung haben und wie bei einem Neuritis-Patienten typischerweise eine temporale, sowohl Optikus, also Sehnerv-Ablassung als auch Atrophie der Nervenfasern aufweisen. Hier ist auch bei Patienten ohne vorangegangene Neuritis eine Sehstörung bei einem Wert ab 75 durchaus möglich. Dieser Wert stimmt auch gut in Korrelation überein mit dem Hirnvolumen und dem Läsionsvolumen von MS-Patienten und scheint auch ein prognostisch wichtiger Faktor zu sein. In einer letztlich publizierten Analyse war hier ein Wert unter 87 prognostisch für eine symptomatische Verschlechterung im Disability Score von diesem Patienten. Also dieser Parameter ist wertvoll, nicht nur bei der Neuritis, sondern auch bei der MS. Die Therapie der Neuritis ist meistens auf der Neurologie mit 3 bis 5 Tagen hochdosierten Cortisonstoß intravenös. Man kann eigentlich, spricht nichts dagegen, das auch oral zu geben. Es gibt auch Studien dazu, die belegen, dass das eigentlich gleich gut wirkt, aber die meisten Patienten werden doch stationär dann oder zumindest tagesklinisch mit Infusionen versorgt, an unserem Haus zumindest. Die Abheilung ist durch die Infusionstherapie beschleunigt, wenn man den Patienten früh genug sieht. Das Endergebnis, also Atrophie, ja, nein, oder Sehstörung, ja, nein, Gesichtsfeld, Residuen, ja, nein, ist in den Studien, also in der ONTT, nicht unterschiedlich. Verzögertes Auftreten einer MS wurde beobachtet in dieser Behandlungsstudie. Dieser Effekt verpufft dann aber später im weiteren Verlauf der MS. Anzuraten wäre natürlich auch eine körperliche Schonung und nicht in die heiße Dusche, Dampfbad, Sauna zu gehen, um das entzündliche Geschehen etwas zu dämpfen. Und was man halt auch in der ONTT gesehen hat, ist, dass das orale Cortison in der Standarddosis das Rezidivrisiko deutlich erhöht hat. Also die 100 Milligramm Abgrenzlohn sind in dem Fall nicht zielführend. Alternative Therapien oder bei rezidivierenden Neuritiden sind mit Interferon oder anderen Immunmodulatoren natürlich möglich. Und beim Interferon hat man auch gesehen, dass die MS-Rate geringer ist. Unlängst wurde eine Studie mit Phenytoin publiziert. Das scheint im OCT in diesen Daten eine gewisse Neuroprotektion vorhanden zu sein. Aber das muss man sich noch in größeren Analysen sich anschauen, ob sich das entweder auch für die MS oder überhaupt für die Neuritis dann bewahrheitet. Jetzt kommen wir zur atypischen Neuritis. Was ist nicht typisch für die Neuritis? Sie haben gesagt, mittleres Alter, also niedriges oder höheres Alter ist atypisch. Beidseitige Erkrankung ist atypisch. Ausgeprägte Papillenschwellung ist atypisch. Blutungen, Exudate ebenfalls. Da geht es dann eher in Richtung Papillitis oder auch ischämische Erkrankung als Differentialdiagnose, wie wir es gerade gesehen haben. Kein Bewegungsschmerz ist atypisch. Sehr starke Sehverschlechterung auf LE-negativ kommt nicht oft vor bei der typischen Neuritis. Und auch das fehlende Erholen nach so einer Episode ist nicht typisch für die Neuritis. Ebenso häufige Rezidive nach Absetzen der Therapie vor allem sollten einen aufmerksam machen. An wichtigsten Differentialdiagnosen bei diesen atypischen Neuritiden kommen in Betracht die Neuromyelitis optica, da kommt dann noch eine Folie dazu, eine Papillitis, bespreche ich auch kurz, Neuroretinitis ebenso, Eiern haben wir gerade gehört, Tumor, toxische metabolische Neuropathie, Medikamente und auch andere Erkrankungen, die sehr selten sind, hereditäre Optikusneuropathie oder auch akute zonale äußere Retinopathie. Oder Enlarged Blind Spot Syndrom, das sind halt diese ganz seltenen entzündlichen Erkrankungen der Netzhaut, die da auch manchmal die gleiche Symptomatik machen. Zur Neuromyelitis optica, das ist eigentlich ein Erkrankungskonvolut inzwischen erkannt, weil nicht immer diese Kombination zumindest nicht gleichzeitig auftritt. Wir haben hier typischerweise langstreckige Läsionen im Nervus opticus und entweder vorher, nachher oder gleichzeitig eine transverse Myelitis, das sind auch langstreckige Läsionen im Halsmark oder auch tiefer. Dementsprechend tritt auch oft eine weitere zentrale Symptomatik auf, die neurologisch in der Untersuchung auffallen sollte. Es geht von Schluckbeschwerden bis über Bewusstlosigkeit oder anderes. Schwere Entzündung dieser Erkrankung zeigt dann eben auch, dass besonders die beidseitigen und die schweren Neuritiden oft in diese Richtung dann gehen. Sie haben eine hohe Rezidivrate und eine schlechte Erholungsrate und ein diagnostisch wertvoller Faktor ist das Aquaporin 4, also die Antikörper, die gegen diesen Faktor, der in fast 80% positiv ist. Die Geschlechtsverteilung ist ein bisschen anders und auch die Altersverteilung, aber ist jetzt auch nicht für den einzelnen Patienten wegweisend. Die Therapie ist ähnlich. Also da macht man auch nichts falsch, wenn man zuerst eine Neuritis behandelt, aber es sich dann als NMO rausstellt. Wirkt aber oft nicht ausreichend, deswegen geht man dann oft auf eine Plasmapheresebehandlung über, um eben auch diese Antikörper auszuschleusen, beziehungsweise die Entzündungsparameter auszuschleusen. Entschuldigung. Kein Interferon bei dieser Erkrankung, das verschlechtert. Zur Papillenschwellung, wenn wir jetzt bei 30% der Neuritis-Patienten eine Papillenschwellung haben, gibt es natürlich eine Reihe von Möglichkeiten. Infiltrativ, Tumoren, toxisch, ischämisch, Zentralvenenverschluss macht ja auch Papillenschwellung, allerdings mit den typischen Zeichen auf der Netzhaut. Anatomische Varianten, die natürlich weniger Probleme akuter Art machen und die Stauungspapille, zu der ich dann auf meinem zweiten Vortrag noch eingehen werde. Neuroretinitis ist auch manchmal eine Art von Neuritis, aber nicht oft. Es gehört auch zu den atypischen Formen, meistens idiopathisch ohne feststellbare Ursache. Wenn eine Erkrankung vorliegt, dann meistens eine Infektionserkrankung, oft mit Bartonellen, also Katzenkratzkrankheit. Diesen Laborparameter sollte man auf jeden Fall anschauen, wenn man einen Makulastar hat, der meistens erst infolge einer Papillenschwellung mit Neuroretinitis auftritt. Der bleibt auch länger bestehen und löst sich aber in der Regel auf. Meistens Glaskörperzellen auch, also hier ist der entzündliche Prozess im vordersten Teil des Sehnervens und in Teilen der Netzhaut, die ja, wie wir wissen, zusammenhängen. Die Papillitis als solche hat eine lange Liste von Diagnosen, wir haben sie vorher schon gesehen. Laborabklärung ist hier natürlich notwendig, wenn man in der Angiografie eine Hot Disk auffindet, also eine Leckage in der Frühphase oder relativ früh im Verlauf der Angiografie. Und dementsprechend ist auch die Therapie einzuleiten, also bei Infektionen bakterieller Art Antibiose, die man auch exjuvantibus natürlich auch schon vorher starten könnte, wenn man jetzt unschlüssig ist, ist man jetzt bei einer Papillitis welcher Art auch immer angelangt oder nicht. Gegebenenfalls auch weitere Abklärung bezüglich rheumatischer Erkrankungen je nach Labor. Und natürlich hilft uns auch hier das OCT, um den Verlauf der Schwellung genauer zu beurteilen und den Behandlungserfolg. Hinweisen möchte ich noch auf diese Erkrankung, die Lebersche Hereditäre Opticus Neuropathie, eine auch sehr seltene Erkrankung im Prinzip, aber mit einem typischen Symptomverlauf und auch einem klassischerweise typischen CNF-Befund, aber halt eine leichte Papillenschwellung ohne Leckage in der Angiografie. Zur Therapie habe ich noch einen Vortrag in der dritten wissenschaftlichen Sitzung, zu dem ich Sie gerne einlade. Das wäre es zur Neuritis.